Frage der Macht. Gespräche zu Führung und Verantwortung in Organisationen. Ein Podcast mit Antje Schnorr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Frage der Macht, Gespräche zur Führung und Verantwortung in Organisationen. Ich bin Antje Schnorr. Als Gast begrüße ich heute Annette Kleinfeld. Annette Kleinfeld ist Professorin für Business and Society an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Konstanz. Zu ihren Arbeits- und Forschungsschwerpunkten zählen ganz zentral Wirtschafts- und Unternehmensethik. Das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen werden. Und sie ist Leiterin des Ressorts CSR und Nachhaltigkeit am Konstanz Institute for Corporate Governance. Neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit ist sie auch als Beraterin tätig und hat 2004 ihr eigenes Beratungsunternehmen gegründet. Frau Kleinfeld, ich freue mich, dass Sie da sind.
Und ich freue mich über die Einladung.
Frau Kleinfeld, wenn es um Wirtschafts- und Unternehmensethik geht, sagen ja viele, naja, das ist eine ganz schöne Sache, aber in Wirklichkeit funktioniert es doch gar nicht. Tatsächlich haben doch Wirtschaft und Ethik nichts miteinander zu tun und funktionieren nach ganz unterschiedlichen Logiken. Sie haben einmal geschrieben, für Insider in Sachen Wirtschaftsethik ist es ein leichtes aufzuzeigen, warum es sich dabei, also bei Wirtschaft und Ethik, um eine notwendige Einheit handelt. Nun bin ich gespannt, wie Sie das aufzeigen.
Ja, bei der Ethik geht es ja erstmal ganz grundsätzlich nicht um die Frage, was ist, sondern es geht um die Frage, was soll sein. Ja, und dieses Spannungsfeld, das kann ich eigentlich auf unterschiedliche Gebiete anwenden, also auch auf die Wirtschaft. Es geht nicht darum zu sagen, welche Moral wird in der Wirtschaft gelebt, das ist eine Fragestellung, sondern es geht um die Frage, wie soll Wirtschaft denn eigentlich gestaltet werden, um übergeordnete Ziele vielleicht der Gesellschaft, unseres Lebens insgesamt erreichen zu können. Und dafür benötigen wir immer Maßstäbe. Und solche Maßstäbe hat auch die Wirtschaft. Und selbst wenn sie sich dessen gar nicht bewusst ist, und das war eben über viele Jahrhunderte der Fall, in der neoklassischen ökonomischen Theorie hat man eben gesagt, das ist eine wertneutrale Wissenschaft, dass Werte und vor allem moralische Themen oder Prinzipien spielen gar keine Rolle. Das ist sehr falsch, weil die ganze Geschichte der ökonomischen Theorie nämlich auf einer Theorie eines Moralphilosophen basiert. Und zwar Adam Smith, der war Moralphilosoph und der hat im Grunde versucht, mithilfe der Markttheorie ein moralisches Problem zu lösen. Nämlich das, was ist, wenn alle ihren Eigennutz verfolgen, wovon er ausgegangen ist, dass das ein typisch menschlicher Antrieb ist. Wie kann es dann gelingen, am Ende des Tages doch Gemeinwohl in einer Gesellschaft zu erzeugen? Und seine Antwort darauf war, durch das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Das heißt, er ist immer schon davon ausgegangen, dass es bestimmte menschliche Antriebe gibt und er ist davon ausgegangen, dass es einen übergeordneten Wert gibt und der war für die ökonomische Theorie, zumindest in den Anfängen, das Gemeinwohl. Und seine Frage war, wie kann es eben gelingen, wenn alle ihren individuellen Nutzen verfolgen, dass trotzdem was Gutes für die Gemeinschaft rauskommt? Und das war eigentlich das Marktprinzip. Insofern baut die gesamte ökonomische Theorie auf einer ethischen Theorie auf, nämlich auf dem Utilitarismus. Der Utilitarismus heißt, bedeutet, Nutzen zu fördern. Es ist legitim, dass alle nach Nutzenmaximierung streben. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen gelingt es am Ende, etwas Gutes für die Gemeinschaft oder für die Gesellschaft herauszubekommen? Und ein Teil dieser Antwort war das Marktprinzip. Der andere Teil war aber weiterhin, wir brauchen dafür auch eine Gemeinschaft, einen starken Staat, der bestimmte Spielregeln vorgibt. Und auf der anderen Seite benötigen wir auch einen gewissen ethischen Grundkonsens in der Gesellschaft, also auch in der Gemeinschaft der Marktakteure. Und das war unter nationalwirtschaftlichen Bedingungen in einem Land relativ einfach herzustellen. Da hat man nämlich gesagt, der Staat gibt die Spielregeln vor und alle, die auf einem Markt agieren, müssen sich an diese Spielregeln ausrichten. Die wirtschaftsethischen Fragen sind aber nochmal in einer ganz neuen Dimension hervorgetreten durch die Globalisierung. war hier war plötzlich klar, es gibt eben nicht diesen einen Volkswirtschaft mit gemeinsamen Spielregeln, sondern die einzelnen Marktakteure, also die Unternehmen, müssen sich wieder stärker mit solchen Spielregeln befassen und überlegen, wie, nach welchen Prinzipien und Maximen richten wir uns denn auf einem globalen Markt ohne eine politische, gesetzliche Rahmenordnung aus. Und dadurch hat das Ganze nochmal eine neue Aktualität begonnen. Aber dass Wirtschaft auf bestimmten ethischen Prinzipien und Werten basiert, das gehört eigentlich zu den Ursprüngen der ökonomischen Theorie.
Sehr interessant. Also das heißt, Sie sagen, im Grunde genommen haben wir historisch gesehen eigentlich eine enge Verbindung gehabt von Wirtschaft und Ethik, auch gerade mit Blick auf den Utilitarismus, der ja im angloamerikanischen Raum heute sehr stark ist und ja auch immer mit dem Blick hat, das größte Wohl, den größten Nutzen für eine größtmögliche Menge von Menschen zu erreichen, sich damit ja auch nochmal ganz stark anders funktioniert als die Ethikvorstellung von Kant. Ich würde aber gerade gerne, wenn wir bei der Geschichte sind, vielleicht nochmal auf die jüngere Geschichte schauen, denn wir können ja feststellen, dass die Frage, inwiefern Wirtschafts- und Unternehmensethik auch an den Universitäten gelehrt wird und jetzt doch wieder zusammengebracht wird, ja eine jüngere Entwicklung ist, die ausgehend von den USA, wenn ich das richtig sehe, dann in den 1980er Jahren auch stärker nach Deutschland kam. Könnten Sie das nochmal darlegen, wie sich diese Entwicklung jetzt in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf Wirtschafts- und Unternehmensethik, wie diese Entwicklung aussah?
Ja, also in den USA war tatsächlich eine der Auslöser für diese Entwicklung auch von Wirtschafts- und Unternehmensethik als einer eigenen Disziplin. Diese Frage nach der Verantwortung, die Unternehmen insbesondere auf einem globalen Markt haben, wo es eben diese gesetzlich vorgegebenen Spielregeln nicht gibt. In den USA hat man das Thema sehr pragmatisch aufgezogen. Ja, da ging es also um die Frage, wie können denn Unternehmen sich dann solche Spielregeln geben, auch wenn der Staat sie nicht vorgibt. Und da hat man sehr früh auch angefangen, mit Verhaltenskodizes zu arbeiten, die man dann beispielsweise auch den Geschäftspartnern in anderen Ländern einfach aufoktroyiert hat und gesagt, wenn ihr mit uns Geschäfte machen wollt, dann müsst ihr euch auch an diese Spielregeln halten. Als das Ganze dann Ende der 1980er Jahre, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, auch in Europa aufgegriffen wurde, Da hat man insbesondere im deutschsprachigen Raum das Ganze doch sehr viel wissenschaftlicher aufbereitet und hat gesagt, wie können denn, also genau, was ich vorhin eingangs sagte, welche Bezüge gibt es denn zwischen der ökonomischen Theorie und ethischen Theorie? Da war eben eine Antwort, ja, der Utilitarismus hat seit jeher eine Brücke geschlagen. Aber wie können wir diese bisher doch als sehr wertneutral, positivistisch gedeutete Wissenschaft der ökonomischen Theorie auch wieder mit ethischen Theorien stärker in Verbindung bringen. Und da sind dann die ersten Lehrstühle dazu entstanden. Einer der ersten im deutschsprachigen Raum war in der Schweiz an der Universität St. Gallen. Der zweite war dann in Deutschland, ursprünglich an der Katholischen Universität in Eichstätt, später dann in München. Und es gab auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften relativ früh, Mitte der 1990er Jahre, die ersten Tendenzen zu sagen, auch in der angewandten Wissenschaft sollten wir diese ethischen Themen wieder stärker mit einbeziehen. Und der Lehrstuhl, den ich heute innehabe in Konstanz, gehört tatsächlich zu einem der ersten in der angewandten Wissenschaft, der daraus wieder an gemeinsame Disziplinen nicht nur gemacht hat in der Forschung, sondern eben auch das in die grundständige Lehre der BWL integriert hat, also damals noch in die BWL-Diplom-Studiengänge, weil man gesagt hat, man kann eben Wirtschaft, insbesondere wenn man es aus der angewandten Perspektive betrachtet, im 21. Jahrhundert gar nicht mehr getrennt voneinander sehen. Ja, genau, das waren so die Ursprünge. Und nach 10 Jahren der sehr theorielastigen Auseinandersetzung mit den Bezügen zwischen Wirtschaft und Ethik, war gerade an den Hochschulen für angewandte Wissenschaft, dann stand im Vordergrund die Frage, wie können wir das dann in die Praxis reinbringen? Ja, mit welchen Instrumenten, mit welchen Mechanismen? Und das ist genau der Moment, wo auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, mein Vorgänger beispielsweise, der Josef Wieland, war einer der ersten, der solche praktischen Ansätze gemeinsam mit Firmen entwickelt hat, die teilweise auch heute noch in der Praxis eingesetzt werden.
Wunderbar, das ist gleich ein guter Übergang, um nochmal zu schauen, was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht eben in Ihrer Beratungspraxis? Was mich interessieren würde, ist, werden Sie in der Regel gerufen, wenn das Kind schon ins Wasser gefallen ist, sprich zur Schadensbekämpfung bei Korruptionsfällen beispielsweise, oder melden sich auch Unternehmen bei Ihnen, die sich präventiv mit dem Thema beschäftigen wollen?
Als ich mich seinerzeit selbstständig gemacht habe, Ende der 1990er Jahre, unter dem Dach einer bereits etablierten Unternehmensberatung, sonst hätte ich mich das, glaube ich, auch nicht getraut, da war es tatsächlich so, dass es einige Unternehmen gab, wo das Kind schon im Brunnen gefallen war, ja, die für Korruptionsprobleme hatten, einen Skandal hatten, einen reputationsschädlichen, und die gesagt haben, wie können wir verhindern, dass sowas jemals wieder passiert. Das war die eine Kategorie von Kunden oder von Unternehmen, die sowas auch tatsächlich aktiv nachgefragt haben. Es gab aber auch Unternehmen, die gesagt haben, wir leben in einem sehr komplexen, sehr dynamischen Umfeld. Das war zur Jahrtausendwende ja auch schon der Fall, dank der Globalisierung, aber auch aufgrund von Generationswechseln in Unternehmen. Und damals schon haben Firmenlenker gesehen, dass das, was ihnen persönlich wichtig war für ihr Unternehmen, dass das nicht mehr als selbstverständlich voraussetzbar war. Und dazu gehörten, so viel zum Thema Bezug von Wirtschaft und Ethik in der Praxis, dazu gehörten eben auch bestimmte ethische Werte und Prinzipien. Ja, das ist auch etwas, was ich dann erst im Laufe der Zeit gelernt habe, dass gerade in inhabergeführten, familiengeführten Unternehmen Werte, und dazu gehören immer auch ethische Werte, seit jeher für dieses Unternehmen eine ganz wichtige Bedeutung hatten als Teil ihrer Identität, als Teil ihres Selbstverständnisses. Und solche Unternehmenslenker kamen dann auf uns zu und haben gesagt, wie können wir das denn sicherstellen, dass diese ethischen Werte, die auch ein Teil unseres Selbstverständnisses, aber auch unserer gelebten Unternehmenskultur sind, dass die, wenn wir jetzt das Unternehmen verlassen aus Altersgründen und keinen Nachfolger haben, den wir vielleicht von Anfang an mit auf diesen Weg mitgenommen haben, wie können wir sicherstellen, dass das erhalten bleibt? Und das war der zweite große Ansatzpunkt oder Hebelpunkt, wo Unternehmen unabhängig davon, ob sie jetzt in Skandale verwickelt waren, gesagt haben, wir wollen solche systematischen Ansätze bei uns etablieren, wo sich alle, vielleicht nicht nur der Unternehmenslenker, sondern am Ende des Tages alle, die in diesem Unternehmen wirken, mit diesen ethischen Werten und mit einer davon gestalteten Unternehmenskultur auseinandersetzen. Und das waren sehr, sehr spannende Projekte. Wir haben da tatsächlich auch Generationswechsel begleitet, wo wir gemeinsam teilweise mit der nächsten Generation, entweder von angestellten Managern oder von den Kindern dieser Unternehmenslenker, solche Programme dann entwickelt haben, etabliert haben, die auch ein Stück weit noch begleitet haben, damit das Ganze dann auch greift und tatsächlich die Kultur prägt.
Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Beratungsfälle, was war das Überraschendste, was Sie erlebt haben in Ihrer Geschichte als Beraterin? Oder auch, welcher Fall war der, der für Sie die größte Herausforderung darstellte?
Oh, da gab es einiges. Aber tatsächlich war diese, was ich eigentlich gerade schon angedeutet hatte, diese Erkenntnis, dass es sehr viele Unternehmen gab, die seit jeher eine Tradition mit einer bestimmten Corporate Ethics, nenne ich das heute, also einer eigenen Unternehmensethik oder auch einem eigenen Unternehmensethos, muss man vielleicht sagen, das heißt einer gelebten Moral, sich ausgezeichnet haben und für die das überhaupt nichts Ungewöhnliches war, zu sagen, was hat Wirtschaft mit Ethik zu tun?
Das heißt, das hat Sie erstmal überrascht. Eigentlich haben Sie nicht erwartet, dass es doch so viele, gerade kleinere und gerade Familienunternehmen gibt, die doch eine sehr große Bereitschaft mitgebracht haben, eben über Werte nachzudenken, weil Werte ohnehin schon eine wichtige Grundlage für ihr wirtschaftliches Handeln waren.
Exakt. Weil die öffentliche Meinung, ich würde mal sagen, tatsächlich seit den 80er, 90er Jahren und bis heute, ist doch immer noch stärker geprägt von der Meinung, dass Unternehmen eben per se nur auf Profit aus sind, egal wie er entsteht. Egal.
Dafür gibt es ja auch sehr viele Beispiele, muss man dann hinzufügen.
Beispiele, aber eben nicht alle Unternehmen. Und die Mehrheit der Unternehmen oder auch der deutschen Wirtschaft, gerade in Deutschland, ist ja sehr stark auch vom Mittelstand geprägt. Und bei diesen Mittelständlern habe ich sehr viele, ich nenne sie immer gerne Überzeugungstäter, gefunden. Die sagen, es geht uns eben nicht nur um den Erfolg, sondern es geht uns auch darum, wie dieser Erfolg zustande kommt. Und dabei spielen eben ethische Prinzipien eine große Rolle für uns.
Ich habe bei Ihnen den Begriff gefunden des moralischen Schlagobers, der mir sehr gut gefallen hat. Für die Norddeutschen moralische Sahne, man könnte auch sagen CSR-Washing. Sie schreiben, das wäre dann nämlich genau die andere Seite, eben jene Unternehmen, die zwar sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit diesem Thema, wir haben eine Form von Compliance Management, aber im Grunde genommen haben wir nicht die entsprechenden Werte, auf denen das basiert. Und zwar haben Sie konkret geschrieben, dass ein Vorgehen, bei dem Ethik als moralischer Schlagoberst dem ansonsten reinen Gebräu einer an Kennzahlen und Gewinnmaximierung orientierten Firmenphilosophie aufgesetzt wird, nicht nur deren intrinsischen Wert nicht gerecht wird, sondern auch die Entfaltung ihres ökonomisch relevanten Nutzens verhindert. Darin steckt ja jetzt mehreres. Erstens sagen Sie damit, Unternehmensethik kann einen ökonomisch relevanten Nutzen haben. Dies aber zweitens nur, wenn das Unternehmen es auch ernst meint, eben mit der Ethik. Könnten Sie dies nochmal etwas genauer darlegen?
Ja, gerne. Es gab eine Debatte auch im Zusammenhang mit den Anfängen der Wirtschafts- und Unternehmensethik. Ethische Ausrichtung muss wehtun. Ja, und in dem Moment, wo sie mich für mich an Nutzen stiftet, hat das mit Ethik nichts mehr zu tun. Das ist ganz klar dieses Argument der kantischen Ethik. Ja, die Ethik darf sich nicht rechnen.
Eine Pflichtenethik.
Genau. Das ist aber, man macht die, ist ja auch, das ist ja auch das Verständnis von Kant, zu sagen, ne, nur der reine moralische Wille, der das um der Sache selbst willen tut, das ist Ethik im eigentlichen Sinne. Das kann ich aber bei den sogenannten angewandten oder Bindestrich-Ethiken, gerade wenn es um Wirtschaft geht, kann ich das nicht eins zu eins übernehmen. Das ist ja ein mindestens genauso wichtiger Ansatz, ist ja zu sagen, nein, für das Unternehmen muss es sich am Ende des Tages rechnen, weil es weil davon sein Überleben abhängt. Auf der anderen Seite kann ich aber nicht sagen, ich mache jetzt, weil ich feststelle, Ethik scheint doch irgendwie auch wichtig für den Erfolg zu sein, geben wir uns auch mal so ein Leitbild, wo so ein paar ethische Werte und Prinzipien drin sind. Dann wird das zumindest mal für unser Image, wirkt dadurch das Ganze besser. Da haben sich damals viele Unternehmen haben auch die Erfahrung machen müssen, dass das so nicht funktioniert. Weil in dem Moment, wo ich mir ein solches Leitbild gebe, wird eben auch von außen, von den kritischen Stakeholdern, wie wir sie heute nennen, von den Externen, auch dieses Unternehmen besonders beäugt. Ob es nämlich diesem Anspruch, den es sich damit gegeben hat, auch wirklich gerecht wird. Das ist die eine Seite. Das heißt, der Schuss kann nach hinten losgehen. Und wenn ich das nicht tatsächlich dann auch konsequent verfolge und lebe und mit Inhalt fühle, dann ist der Reputationsschaden am Ende vielleicht noch größer. Weil gerade wenn es um Ethik geht, erwartet man, dass das Unternehmen dann auch ehrlich ist und das tatsächlich auch umsetzt. Die zweite Sache ist die, dass die interne Mitarbeiter spüren sehr schnell, wenn sie in ein Unternehmen hineinkommen, ob das, was man ihnen da versprochen hat, zum Beispiel auf der Website, als sie sich angefangen haben, mit dem Unternehmen zu befassen vor ihrer Bewerbung, ob das dann in den ersten Wochen und Monaten, wo sie im Unternehmen sind, ob das dort auch wirklich Realität ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind Leute, Menschen logischerweise erstmal enttäuscht. Das kennen wir übrigens auch aus der Politik heute. Ja, das ist ein riesiges Thema, dass Politiker Versprechen machen, die nicht mehr eingehalten werden. Das gilt aber genauso für Unternehmen, die eben einem extern signalisieren, bei uns wird die Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben und wir sind ökologisch korrekt und Ethik und Werte und Ehrlichkeit spielt alles für uns eine große Rolle. Wenn ich dann aber ein paar Wochen im Unternehmen bin und feststelle, dass das eben alles nur auf Papier ist, dann verliere ich diesen Glauben und dann verliere ich aber auch meine Motivation. Das ist früher, vor einigen 15 Jahren vielleicht noch nicht so dramatisch gewesen für die Unternehmen, weil die Leute eben froh waren, dass sie überhaupt einen Job hatten. Auf einem Arbeitnehmermarkt, wie wir ihn heute haben, kann sich das aber fatal auswirken. Und ich höre das auch tatsächlich von meinen Studentinnen und Studenten, wenn sie ein Praxissemester gemacht haben und sie kommen zurück, dass sie sagen, also das ist ja alles überhaupt nicht, also das, was die da erzählt haben, wie toll sie sind. Ich habe mich bei denen beworben für das Praktikum, weil ich dachte, das ist jetzt mal ein richtig nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen. Aber das ist ja alles normal nach Zahlen und vor allem so, wie intern miteinander umgegangen wird, hat das für uns mit Nachhaltigkeit, so wie wir es verstehen, es geht ja nicht um ökologische Nachhaltigkeit, eigentlich gar nichts zu tun. Also gerade die Ethik bleibt bei denen komplett auf der Strecke. So, deswegen habe ich diesen Satz, den Sie vorhin zitiert haben, mal so formuliert. Ich habe gesagt, man kann den Erfolg oder den Nutzenaspekt, den Ethik haben kann, für ein gutes Image zu sorgen, für ein gutes Klima intern zu sorgen, für zufriedene Mitarbeiter zu sorgen. Das gelingt aber nur dann, wenn ich tatsächlich die Ethik auch als einen Erfolgsfaktor einsetze, sprich versuche, das so in meinem Unternehmen zu leben und die bisherige Kultur entsprechend zu verändern.
Und wenn Sie nun in einem Beratungsprozess merken, dass es sich eigentlich doch um moralischen Schlagobers handelt, dass Ihre Auftraggeber es nicht ganz so ernst meinen, sagen Sie das denen dann? Wie reagieren Sie?
Es gab Phasen, wo wir sogar noch einen Schritt weiter gegangen sind, wo wir gesagt haben, wenn Sie das nicht ernst meinen, Sie bekommen das nicht umsonst. Ja, wenn wir jetzt ein Programm einführen oder auch wenn wir für Sie ein Leitbild entwickeln, einen Verhaltenskodex ableiten, der State of the Art ist, der diese ethischen Werte umfasst, die man heute gerne so hat. Und sie sind da nicht bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Dann halten wir das eigentlich für wenig sinnvoll. Dann können sie es eigentlich auch gleich sein lassen. Weil dann werden sie eine Menge Geld ausgeben, kann aber auch irgendeine Kommunikationsagentur machen, da brauchen sie uns eigentlich nicht. Unser Ansatz ist eigentlich der, wir wollen Sie bei einer Veränderung begleiten. Wir wollen Sie bei einer Transformation begleiten. Und wir helfen Ihnen, dieses Wissen, was Sie dafür benötigen oder auch die Instrumente und Mechanismen, die würden wir Ihnen gerne vermitteln in der Anfangsphase. Und dann möchten wir eigentlich, dass Sie das eigenständig fortführen und dass wir Sie eigentlich nur noch sporadisch, punktuell dann dabei coachen oder begleiten. Aber sie sollten selber zum Owner werden und dieses Thema so ernst nehmen, dass sie dann auch bereit sind, es selber fortzusetzen. Und wenn sie das gar nicht wollen, dann können sie sich eigentlich unsere Beratung zumindest sparen.
Im Grunde genommen ist das ja etwas, was für alle Organisationsentwicklungsprozesse gilt, für jede Form von Veränderungsprozess, dass man sagt, das Unternehmen, die Organisation muss sich selbst zum Owner machen. Sie müssen wirklich den Prozess wollen. Sie müssen diesen Prozess führen und können sich dabei beraten lassen, aber können eben nicht diesen Prozess auslagern in der Hoffnung, dass andere, nämlich die BeraterInnen, diesen Prozess für sie erledigen.
Das ist so. Und das erleben wir leider heute gerade bei dem Thema Berichterstattung, Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo ja sehr viele Unternehmen einfach überfordert sind. Die sind jetzt berichtspflichtig nach der neuen CSRD der Europäischen Union, nach diesen neuen ESRS-Standards, die teilweise alle widersprechen, was man auch in den 20 Jahren zuvor im Bereich CSR getan hat. Nicht alles, aber einiges davon. Das heißt, viele Unternehmen sind an der Stelle völlig überfordert. Und was machen sie? Sie sind ja jetzt gesetzlich dazu angehalten, einen solchen Bericht zu veröffentlichen. Sie holen sich Berater und viele Berater haben leider nicht dieses Ethos, von dem ich gerade gesprochen habe, dass sie die Unternehmen dazu befähigen wollen, das alleine weiterzuführen, sondern sie sagen, wir helfen euch jetzt, wir schreiben euch den Bericht, ihr müsst uns die und die Zahlen liefern und dann habt ihr euren Bericht und eure Berichtspflicht erfüllt und das können wir dann jedes Jahr so machen.
Genau, es wird sozusagen dauerhaft ausgelagert, dass sowohl die Erstellung der Treibhausgasbilanz als auch der Bericht extern geschrieben wird, aber dann eben nicht mehr mit der Verbindung, dass es wirklich eben darum geht, ernsthaft zu schauen, was können wir hier nochmal verändern.
Genau, und das ist sehr schade. Das ist eigentlich hat die EU ja damit bezweckt, dass ein solches Umdenken auch in den Unternehmen eingeleitet wird. Wenn ich mir aber die heutige Praxis anschaue, dann ist das in den wenigsten Unternehmen der Fall. Ich will nicht sagen in allen. Es gibt viele, die sagen, für uns war es doch ein wichtiger Anstoß, um dieses Thema Nachhaltigkeit, Verantwortungsmanagement etwas ernster zu nehmen und auch entsprechende Abteilungen dafür aufzubauen. Aber sehr viele sagen eben, ach, was sollen wir uns damit befassen? Und eigentlich ändert sich nichts am Denken auf den Chefetagen. Und darum geht es aus meiner Sicht auch beim Thema Nachhaltigkeit. Es geht nicht darum, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, die ich für meinen Bericht brauche. Es geht darum, eine nachhaltige, verantwortliche Unternehmensstrategie zu entwickeln. Und das bedeutet eben ein kompletter Transformationsprozess meines Geschäftsmodells, meines Kerngeschäfts, was wir eigentlich auch im CSA seit Jahren so propagiert haben, aber was in vielen Unternehmen eben nie transportiert wurde und nie umgesetzt wurde.
Dann ist vermutlich auch immer die Frage, wie groß ist tatsächlich gerade der Druck, also im Sinne von, kann die Organisation nur überleben, wenn sie sich anpasst und Veränderungen vornimmt? Oder gibt es Möglichkeiten, ist die Notwendigkeit eigentlich gefühlt, zumindest für die Organisation, nicht so groß? Oder nimmt sie in ihrer Umwelt nicht die Notwendigkeit wahr, tatsächlich Veränderungen vorzunehmen? Ein positives Beispiel wäre ja Rügenwalder Mühle. Das ist doch wirklich ein spannender Fall von eigentlich eben Wurst- und Fleischproduzent, dann eben zu sagen, wir produzieren jetzt vegetarische und vegane Produkte. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, denken Sie mit diesen Produkten, gehören die zu Ihren Verkaufsschlagern inzwischen, einige davon?
Absolut. Das meine ich mit Transformation des Geschäftsmodells. Ja? Dass man sagt, nicht, dass man einfach sagt, wir machen das jetzt alles wie bisher, dann versuchen wir vielleicht mit neuen Marketing-Tricks das doch unter die Leute zu bekommen, sondern zu sagen, was ist denn eigentlich der Bedarf? Da sind wir wieder bei Adam Smith. Ja, was wollen die Leute heute? Aber vielleicht nicht nur die Kunden, die potenziellen, sondern was erwarten auch andere Stakeholder? Was erwartet die Gesellschaft insgesamt? Was erwartet vielleicht auch die Natur, unser Planet? Von uns, was wir künftig eben nicht mehr machen sollen, nämlich zu viel Fleisch produzieren, was wiederum mit schädlichem CO2-Ausstoß verbunden ist. Das ist Transformation im Sinne auch eines Umdenkens, ja, was aber natürlich für ein Unternehmen niemals entkoppelt sein darf von einer Nachfrage. Ja, das heißt, es gilt hier klug auszutarieren zwischen, was ist heute die Nachfrage, wo gibt es aber auch schon eine wachsende Nachfrage und damit eben auch ein Zukunftsmarkt. Ja, und Rügenwalder Mühle, ich bin jetzt nicht ganz drin, aber wenn ich das richtig erinnere, haben Sie gesagt, wir bedienen zunächst mal beide Märkte und jetzt stellen Sie fest, aber der neue Markt ist tatsächlich ein Wachstumsmarkt. Ja, das ist natürlich ideal. Ja, das ist ideal. Das ist etwas, was uns übrigens in der Automobilindustrie leider fehlt. Ja, und da gibt es diese Nachfrage eben nicht in dem Maße, wie wir sie oder wie sich die Automobilhersteller benötigen würden, um an ihre alten Erfolge weiter anknüpfen zu können.
Ja, auf das Thema würde ich gerne später auch nochmal zurückkommen. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal ein wenig die Begriffe sortieren und klären. Also insgesamt können wir sagen, bei der Wirtschafts- und Unternehmensethik geht es ganz zentral um Verantwortung, nämlich die Fragen. Sie sagten es gerade schon, welche Verantwortung habe ich als Unternehmen? Wem gegenüber habe ich diese Verantwortung? Das ist ja ganz wichtig, das auch nochmal zu klären und zu schauen. Wir haben eben einerseits die Kunden, wir haben aber auch die Umwelt, wir haben die Mitarbeitenden, ganz unterschiedliche Stakeholder. Und die Frage, was muss ich tun als Unternehmen, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wir haben jetzt in dem Bereich der Unternehmensethik sehr viele unterschiedliche Begriffe wie Integritätsmanagement, Compliance Management, Wertemanagement, Corporate Social Responsibility, Code of Conduct. Und ich würde gerne nochmal mit Ihnen ein wenig auf diese Begriffe schauen und überlegen, wie sie genau zu verstehen sind und was auch die Unterschiede sind. Gerade an dem Beispiel von Compliance Management und Integritätsmanagement lässt sich das, glaube ich, sehr gut deutlich machen. Und vielleicht können wir da auch ein Praxisbeispiel nehmen und gleich auf die Automobilindustrie zurückkommen, nämlich das große Versagen des Compliance-Managements beim VW-Dieselskandal beispielsweise. Auch bei Siemens 2006 hatten wir eben auch dieses große Compliance-Problem, dass wir ein Unternehmen haben mit einer sehr großen Compliance-Abteilung bei VW, 500 Mitarbeitende. Die VW-Compliance wurde als Leuchtturm der Compliance ausgezeichnet und das könnte ja erstmal als ein Zeichen dafür verstanden werden, dass Compliance oder Unternehmensethik eben, wie schon gesagt, gar nicht funktioniert. Wie würden Sie das jetzt einschätzen?
Ja, das ist leider tatsächlich ein sehr berühmtes Beispiel dafür, was passiert, wenn Compliance tatsächlich nur auf dem Papier mit Leben gefüllt wird. Das heißt, man hat alle Anforderungen, die zu einem zeitgemäßen Compliance-Management-System gehören, wie sie heute auch in internationalen Normen wie der 37301 der ISO-Norm festgeschrieben ist. Das hat man alles erfüllt. Man hat aber vergessen, dass am Ende des Tages es darum geht, dass die Inhalte von Compliance, nämlich Regeltreue, Gesetzestreue, nicht mauscheln, nicht betrügen, nicht andere über den Tisch ziehen, Ehrlichkeit, was natürlich auch alles auf dem Papier bei Volkswagen vorhanden war, in Form eines Verhaltenskodex, wo diese Themen alle drin standen, dass es nicht ausreicht, das einmal auf Papier zu fixieren. Das ist wichtig, es ist ein wesentliches Element, weil ich damit einen Maßstab setze für alle, die in diesem Unternehmen tätig sind. Dann kommt es aber darauf an, dass dieser Maßstab auch konsequent und unter allen Umständen von allen angewandt wird. Und da bin ich dann beim Thema Integrität. Das ist das, was Integrität eigentlich meint. Und zu sagen, ethische Maßstäbe werden auch dann angewandt, wenn keiner hinschaut. Wenn also keine Strafe droht. Wenn also nicht der Vorgesetzte merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und mir auf die Finger haut, sondern auch dann, wenn der nicht hinschaut. Oder der Compliance Officer. Und wenn das alle täten, da sind wir wieder bei dem Ethik-Soll, ja, dann würden eigentlich solche unethischen Praktiken gar nicht vorkommen können. Viele Firmen haben aber in der Vergangenheit eben sehr stark nur auf reine Compliance gesetzt. Das heißt, sie haben alle schriftliche Regelwerke entworfen, sie haben Kontrollen stichprobenartig durchgeführt, aber man hat sehr stark mit diesem Prinzip von Kontrolle und Androhung von Sanktionen gearbeitet. Man hat den Leuten erklärt, wenn ihr das nicht macht und wenn ihr erwischt werdet, ja, dann hat das harte Konsequenzen, nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch für jeden Einzelnen von euch. Was aber viel wirksamer ist, und auch das hat man in der US-amerikanischen Business Ethics Debatte bereits in den 1990er Jahren diskutiert, ist, dass man eine Haltung, eine kulturelle Haltung, eine kulturelle Verankerung, dieses wir tun nur das Richtige, herstellt, die dann auch von Mitarbeitern, die neu ins Unternehmen kommen, sofort wahrgenommen wird. Und neue Mitarbeiter lernen dann, wenn du in diesem Unternehmen anerkannt sein möchtest und auch vorankommen möchtest, dann musst du diese Haltung übernehmen. Das gibt es, solche Firmen gibt es, wie gesagt, aber leider in vielen großen Konzernen über viele Jahre überhaupt nicht im Fokus. Und bei Volkswagen war die Kultur natürlich auch von bestimmten Werten geprägt. Es waren aber nicht die ethischen Prinzipien und Werte, die im Verhaltenskodex waren. Das war zum Beispiel die Angst vor Strafe. Ja, es war diese Angst, wenn du dem Willen des Vorgesetzten nicht erfüllst, insbesondere des obersten Bosses, dann ist deine Karriere in diesem Laden hier zu Ende. Und das war stärker als alles, was man auf dem Papier propagiert hat, was angeblich der Maßstab ist, an dem das Verhalten und Handeln von VW-Mitarbeitern gemessen wird. Und durch diese Überlagerung dieser über viele Jahre entstandenen alternativen kulturellen Maßstäbe konnten sich diese ethischen Themen nicht wirklich durchsetzen. Ja, sie sind also nie Bestandteil geworden der gelebten Kultur. Und das Ergebnis war dann unter anderem, dass man gesagt hat, ja, es ist zwar nicht okay, es haben sehr viele Mitarbeiter genau gewusst, dass Manipulieren der Software, mit der da letztlich gearbeitet wurde, dass das nicht in Ordnung ist, dass es nicht im Sinne der Compliance-Vorgaben ist, dass es nicht ehrlich ist. Aber was viel stärker, eine viel größere Rolle gespielt hat, war, unser oberster Boss möchte aber, dass wir auf dem amerikanischen Markt Fuß fassen mit unserem Diesel. Ja, und deswegen müssen wir das irgendwie hinkriegen. Weil wenn wir den enttäuschen, dann hat unser Boss wiederum ein Problem und damit haben wir auch ein Problem. Das war eigentlich so ein bisschen, wenn man so möchte, die Geschichte. Das heißt, Man hat nicht gleichzeitig die ethischen Maßstäbe auch zum Bestandteil der gelebten Kultur gemacht und gesagt, das ist das, was tatsächlich am Ende des Tages belohnt wird. Ja, das heißt, ihr bekommt, eure Karriereleiter ist zu Ende, wenn ihr euch unethisch verhaltet. Stattdessen war es so, eure Karriereleiter ist zu Ende, wenn ihr den Wunsch des obersten Bosses nicht erfüllt.
Ja, also gerade beim Compliance-Management eben der Blick, so habe ich Sie jetzt verstanden, zu stark auf Regeln, auf Kontrolle, auf Sanktionen gerichtet wird, während das Integritätsmanagement eben stärker auch auf Werte fokussiert und versucht, die stark zu machen. Der interessante Punkt gerade bei diesen Korruptionsfällen ist ja auch, wenn es sich um pro-organisationale Korruption handelt. Und das war ja sowohl bei VW als auch bei Siemens damals der Fall, dass diejenigen, die daran konkret und aktiv beteiligt waren, besonders loyale Mitarbeiter waren. Ich meine, dass es bei Siemens wurde das untersucht und festgestellt, dass es diejenigen Mitarbeiter bei Siemens waren, die eine sehr lange Siemens-Geschichte hatten, die sich dem Unternehmen sehr verbunden fühlten und ja zum großen Teil, soweit wir wissen, keinen persönlichen Profit davon hatten, dass sie dieses Fehlverhalten, dass sie diese Korruption vorangetrieben haben. Das ist ja nochmal ein ganz spannender Aspekt, zumal man ja sagen muss, es sind ja Werte, die sie mit ihrer Loyalität vertreten haben, nur eben aus ethischer Perspektive die falschen.
Exakt. Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Phänomen und das ist auch etwas, was wir mit den Firmen und was ich heute mit meinen Studenten diskutiere, aber ja, eben auch in der Vergangenheit mit Unternehmen, wenn ihr einen solchen Verhaltenskodex entwickelt. Es reicht nicht nur einfach, ein Schlagwort aufs Papier zu schreiben, ja, sondern ich muss das immer auch erläutern. Es muss immer ganz klar auch definiert sein, was meine ich mit Loyalität. Und es gibt eben falsch verstandene Loyalität. Es gibt auch falsch verstandene Toleranz beispielsweise. Ja, Toleranz heißt eben nicht wegzuschauen, wenn andere Probleme haben, wenn andere vielleicht auch ein Suchtproblem haben. Ich nehme mal immer gerne dieses Beispiel. Das geht ja gar nicht nur um kriminelles Verhalten. Und zu sagen, dass wir wollen nicht Toleranz und wir wollen nicht falsch verstandene Loyalität in einem Übermaß, sondern wir wollen das so gestalten, dass für keinen der Stakeholder, ja, ein Schaden entsteht. Und diese Maßstäbe sollen wirklich von allen ernst genommen werden. Das setzt aber wiederum voraus, dass ich auch eine Kultur habe, in der dieses Melden von Verstößen oder dieses Hinweisen auf Missstände nicht tabuisiert wird. Und das war tatsächlich, das ist auch ein bisschen eine Generationsfrage. Das war eben vielfach auch in der älteren Arbeitnehmergeneration so, aus Loyalität, in Klammern, falsch verstandene Loyalität dem Unternehmen gegenüber, versuche ich eher Missstände zu verschleiern. Ja. Auch Hinweise auf Fehlverhalten wurden über viele Jahre hinweg als Verpfeifen interpretiert. Also nicht als etwas, was dem Unternehmen nützt, sondern was am Ende eigentlich ein Ausdruck von Illoyalität ist gegenüber dem Unternehmen. Aber wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen uns am Richtigen orientieren und das tatsächlich ernst meint, dann muss es auch eine solche Kultur des Anzeigens von Fehlverhalten, was nicht gleichgesetzt wird mit Denunziation, fördern und etablieren und stärken. Hat sich übrigens deutlich verändert in den letzten Jahren in den Firmen. Ja, auch diese Vorbehalte gegen Anzeigen von Missständen ist eben gleich sowas wie Denunziation. Das hat man inzwischen geschafft, dass man den Unterschied kennt, dass man sagt, wenn ihr nicht jemanden falsch hinhängt, der da nichts Falsches gemacht hat, das ist Denunziation, dann dient es eigentlich unseren Interessen, weil wir uns fest auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen ehrlich sein und wir wollen gegen Missstände vorgehen. Ganz wichtiges Beispiel heute natürlich das Vorgehen zum Beispiel gegen Menschenrechtsverletzungen. Ja, also gar nicht nur gegen Kriminalität, sondern eben auch gegen Dinge, die im Alltag fast jedes Unternehmens immer mal wieder vorkommen, dass man gemobbt wird, dass man einem schlechte Witze macht über jemanden, der aus einem anderen Land kommt. Solche Dinge, über die man viele Jahre auch hinweggesehen hat, heute zum Thema zu machen und zu sagen, ist eigentlich nicht im Sinne unserer Werte, dass wir Vielfalt wollen, dass wir ein buntes Unternehmen sein sollen, wo alle unabhängig von ihrer Herkunft einander respektieren.
Ja, das ist ja auch die große Hoffnung, die jetzt mit dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz verbunden ist, dass eben dieses Hinweisgeben erleichtert wird, dass es auch von Organisationen so verstanden wird, dass es eigentlich eine Hilfe ist. Tatsächlich ist es ja für viele Menschen, die Hinweisgeber sind, Whistleblower, die ja häufig eben auch negative Erfahrungen machen und eigentlich die Erfahrung machen, sie werden dafür nicht belohnt, sondern eben auch abgeurteilt. Das war auch damals im Siemens oder auch bei VW ja so, dass diejenigen, die versucht haben, diese Themen dann stark zu machen und vor allem das aufzuklären, dass sie dann sofort entlassen wurden. Mir fällt aber bei dem, was Sie sagten, gerade auch nochmal der Code of Conduct von Adidas ein. Denn bei Adidas fällt sehr positiv auf in diesem Code of Conduct, in dem Code of Conduct, wie es gelebt wird, weiß ich nicht, dass tatsächlich es bestärkt wird und gesagt wird, wir sichern wirklich zu, dass diejenigen, wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie Hinweise geben, wenn sie irgendeine Form von Fehlverhalten beobachten und wir sichern ihnen zu, dass sie dadurch keine Nachteile erfahren werden. Das wird dort ganz deutlich formuliert. Ich würde Sie gerne nochmal fragen, wie gehen Sie denn jetzt genau vor, wenn beispielsweise gesagt wird, wenn Sie den Auftrag erhalten, einen Code of Conduct mit einer Organisation zu erstellen, welche Rolle spielt dann dort die Führung, welche Rolle spielen die Mitarbeitenden, wie partizipativ würden Sie solche Prozesse aufbauen?
Möglichst partizipativ, weil die Akzeptanz der Inhalte, die dann später von allen umgesetzt werden sollen und von den Führungskräften insbesondere vorgelebt werden sollen, die ist natürlich besonders ausgeprägt, wenn man die später Betroffenen zu Beteiligten gemacht hat, wie das immer so schön heißt. Das heißt, wenn ich sie von Anfang an mit ins Boot geholt habe, wenn sie selber auch an diesem Reflexionsprozess beteiligt sind, was zeichnet uns jetzt aus und was soll uns künftig auszeichnen? Das heißt, ein Wertemanagement oder auf ein Leitbild, eine Grundwerteerklärung sollte auch immer auf Werten aufbauen, die in dem Unternehmen schon verankert sind. Weil es dann natürlich deutlich leichter wird, auch die Brücke zwischen bereits gelebtem Verhalten und dem künftig noch zusätzlich oder darüber hinaus erwünschten Verhalten zu bauen für die Mitarbeiter. Das heißt, ein gut gemachtes Leitbild und ein daraus abgeleiteter Verhaltenskodex sollte aufbauen auf dem, was das Unternehmen seit jeher auszeichnet, also was auch seine Identität ist, was vielleicht auch ein Stück weit sein Markenzeichen ist, sowohl gegenüber Kunden, aber eben auch Identifikationsangebot für die Mitarbeiter. Es sei denn, es handelt sich dabei um das Falsche. Ja, das ist natürlich etwas, wo man dann vielleicht auch als Externer einmal sagen muss, ja, aber ist das heute noch so zeitgemäß? Ist das noch? Im Idealfall ist es aber so, dass die Leute im Unternehmen, die Führungskräfte, das Topmanagement und die Mitarbeiter das selber reflektieren, ja, und sagen, an der Stelle müssen wir vielleicht auch uns neuen Orientierungen zuwenden. Beispielhaft das, was wir gerade gesagt haben, Integrität, Diversität, ist eine Speak-up-Kultur, also dieses Aufzeigen von Missständen. Aber wichtig ist, dass es wirklich aus dem Unternehmen kommt. Was ist für uns, was halten wir alle für richtig und wichtig? Was sind für uns wichtige Maßstäbe, auch um uns zukunftsfähig künftig zu positionieren? Und was erwarten wir alle voneinander im Umgang miteinander? Und dann ist der nächste Schritt, das kann man alles mal sammeln, wie auch immer man das macht. Bei ganz großen Unternehmen, sage ich immer, kann man das auch mit Hilfe von Umfragen machen, wann es da schwierig ist, alle in einen Prozess einzubinden und tatsächlich das in Workshops erarbeiten zu lassen. Dann geht es aber darum, auch diese Zwischenergebnisse immer wieder zu verbreiten und auch andere dann zu bitten, wollt ihr das vielleicht ergänzen? Habt ihr da noch an etwas, was uns da vielleicht durchgegangen ist? Und dann der nächste Schritt dann ist zu sagen, was verstehen wir denn jetzt darunter? Ja, was genau bedeutet denn sowas wie Respekt, Fairness, Integrität für uns? Und was bedeutet es vielleicht auch nicht, was dann bei solchen Werten wie der Loyalität oder der Toleranz, wenn das dann genannt wird, vielleicht besonders wichtig ist, dass man sagt, aber das und das soll es gerade nicht heißen. So, und das wird dann am Ende verdichtet, das kann dann von dem Externen auch durchaus sehr stark, kann er da seinen Beitrag leisten. Aber dann muss es eben immer wieder ins Unternehmen zurückgespielt werden, um dann von allen am Ende entscheiden zu lassen, ja, das ist es, was wir damit meinen, das ist es, was wir ursprünglich gedacht haben. Und daraus habe ich dann ein Leitbild, was eine hohe Akzeptanz von vornherein erfährt. Was aber auch dann tatsächlich immer wieder erläutert werden muss, gerade neuen Mitarbeitern gegenüber. Mitarbeiter, die jetzt nicht diesen Prozess mitgemacht haben, denen muss ich dann sagen, das und das haben wir damals damit gemeint, das und das haben wir damit verbunden. Oder aber ich definiere die Werte und die Prinzipien nochmal so eindeutig, dass auch neue Mitarbeiter sofort wissen, was damit gemeint ist. Dann kommt die spannende Frage Umsetzung. Ja, und da, das ist das, was Sie vorhin meinten, sind natürlich die Führungskräfte am stärksten gefragt. Sie sollten eigentlich auch bei dem Rollout vielleicht sowas wie einen Wissensvorsprung haben. Sie sollten also vielleicht Beispiele auch nennen können aus Ihrem eigenen Bereich. Was heißt denn dieser neue Wert oder was heißt dieses Prinzip für unseren Bereich, fürs Marketing? Was heißt das für die Produktion? Was heißt das für HR-Management? Und mit solchen Beispielen dann auch gleich in Ihre Teams reingehen und sagen, jetzt diskutieren wir mal gemeinsam, wo wir unsere Routinen, unsere Praktiken vielleicht vor dem Hintergrund des neuen Leitbilds anpassen müssen. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig, umso besser. Aber wir sollten es zumindest reflektieren.
Frau Kleinfeld, ich bitte alle meine Gesprächsgäste, ein Zitat oder einen Aphorismus mitzubringen. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe das bekannte Zitat von Peter Drucker, was gerade bei meinem Thema doch eine Rolle spielt, mitgebracht. Culture eats strategy for breakfast.
Was verbinden Sie damit?
Damit verbinde ich, dass wenn ich die Unternehmenskultur, die gewachsene Kultur, egal welches Thema ich im Unternehmen platzieren will, etablieren will, wir haben ja heute schon einige genannt, Compliance, Integrity, CSR, Sustainability, also Nachhaltigkeit, bei all diesen Neuerungen, das gilt im Grunde für alle Change-Themen, ist es wichtig, die gewachsene Unternehmenskultur mit zu berücksichtigen. Und wenn das nicht passiert, dann kann ich mir eine schöne Strategie, um bei dem Beispiel von Peter Drucker zu bleiben, überlegen. Ich kann mir ein tolles Compliance-Programm ausdenken. Ich kann mir einen tollen Verhaltenskodex ausdenken. Wenn ich ihn so entwickelt habe, wie ich das vorhin beschrieben habe, dann ist die Kultur damit immer schon auch ein Stück weit berücksichtigt, weil die Mitarbeiter ja daran beteiligt waren. Aber gerade beim Thema Strategie ist das etwas, was Sie immer wieder erleben, dass die Unternehmen sich Ziele setzen, das in Maßnahmen runterbrechen. Aber den nächsten Schritt, nämlich so sagen, an welcher Stelle müssen wir die Kultur anpassen, um diese Ziele zu erreichen? An welchen Stellen behindert eigentlich die gewachsene Kultur die Umsetzung dieser Strategie? Das bleibt immer oder sehr häufig außen vor. Das ist leider heute noch der Fall. Die Unternehmen haben eigentlich die ersten Erkenntnisschleifen zur Bedeutung von Unternehmenskultur in den 1990er Jahren gehabt, im Zusammenhang mit Mergers and Acquisitions. Weil sie ganz hehre Strategien hatten, wenn jetzt diese Unternehmen miteinander verschmelzen. Ganz berühmtes Beispiel Daimler und Chrysler seinerzeit. Dann werden wir die und die Synergien realisieren können und wir werden das erfolgreichste Automobilunternehmen der Welt werden. Und dann ging es an die Umsetzung. Und dann hat man festgestellt, alle diese Synergien lassen sich überhaupt nicht realisieren. Aber warum eigentlich nicht? Was haben wir nicht berücksichtigt? Wir haben die IT-Systeme zusammengeführt. Wir haben die Produktionsprozesse zusammengeführt. Ja, aber die Mentalität der Menschen, die unterschiedlich in diesem Fall ja nicht nur Unternehmenskulturen, sondern auch Landeskultur, die passten eben nicht zusammen. Und man hat für dieses Zusammenwachsen dieser völlig unterschiedlichen Kulturen überhaupt keine Zeit veranschlagt. Und bei dem Ausrechnen der potenziellen Synergien und was das am Ende dem gemeinsamen neuen Unternehmen an Gewinnen bescheren wird, hat man das überhaupt nicht eingepreist. Ja, dass es eine gewisse Zeit bedarf, bis Unternehmenskulturen sich aneinander angenähert haben, dass das bewusst gestaltet werden muss, dass es bewusst gemanagt werden muss. Und das Gleiche gilt bei jeder Strategie, die sich ein Unternehmen vornimmt. Ich muss schauen, wo gibt es Anknüpfungspunkte in unserer gewachsenen Unternehmenskultur, die muss ich fördern. und wo gibt es möglicherweise Barrieren, Hindernisse und an denen muss ich arbeiten.
Sie machen im Grunde genommen, zeigen Sie nochmal auf genau dieses Problemfeld, dass die Organisationskultur ernst genommen werden muss, dass sie verstanden werden muss. Könnten Sie das nochmal so ein bisschen beispielhaft darlegen, wenn Sie jetzt sagen, Sie machen ja auch in Ihren Schriften deutlich, dass Sie sagen, das Integritätsmanagement lässt sich nur gemeinsam mit der Organisationskultur entwickeln. Es hängt immer ganz eng miteinander zusammen. Wie gehen Sie denn genau vor, wenn Sie jetzt sagen, wir müssen erstmal auf die Organisationskultur schauen? Oder wie verbinden Sie von Anfang an in Ihrer Arbeit die Entwicklung der Organisationskultur mit der Entwicklung des Integritätsmanagements?
Mhm. Wir bieten an, tatsächlich gemeinsam mit Unternehmen auch diese Kultur uns erstmal anzuschauen. Also ein Kulturscreening durchzuführen, das kommt immer darauf an, wie viel Zeit man auch verwenden möchte, oder eine sorgfältige Kulturanalyse. Inzwischen gibt es Unternehmen, die haben das verstanden, wie wichtig das ist und die wissen ein Stück weit auch um diese Werte, von denen sie geprägt sind. Wenn das gar nicht der Fall ist, dann auch wenn ich beispielsweise Audits durchführe im Bereich des Integritätsmanagements oder des Wertemanagements, dann führen wir bei jedem Audit so eine kleine implizite Kulturdiagnostik durch, indem wir führen ja dann viele Interviews und in jedem dieser Interviews fragen wir die Mitarbeiter, für welche Werte und Prinzipien steht denn ihr Unternehmen auf der einen Seite? Und was sind denn die Werte, die Sie in Ihrem Alltag erleben? Und da bekommen Sie, wenn Sie so ein 3-4-tägiges Audit haben und Sie haben mit 50 Leuten gesprochen, dann bekommen Sie da schon so eine gewisse Gespür dafür, was tatsächlich in diesem Unternehmen richtig und wichtig ist, ja, was von den meisten Mitarbeitern dann auch geteilt wird. Das wäre so ein erster kleiner Annäherung an sowas wie eine Kulturdiagnostik. Ich kann das natürlich auch systematisch machen als Unternehmen und viele folgen inzwischen dieser Empfehlung, indem ich beispielsweise in einer Mitarbeiterbefragung entsprechende Fragen integriere, nach diesen Werten, nach dem, was sie erleben, nach dem auch, was sie von ihren Führungskräften vorgelebt bekommen. Das ist an der Stelle natürlich besonders wichtig. Und wenn sie das jährlich erheben, dann haben Sie einen sehr guten Überblick und auch einen nachvollziehbaren und vergleichbaren Überblick, wie sich Ihre Unternehmenskultur entwickelt, ob sie sich überhaupt entwickelt. Und vor allem, wo die Distanz ist, das Delta zwischen dem, was Sie eigentlich wollen, was Sie sich auch in Ihrem Leitbild vielleicht auf die Fahne geschrieben haben, und dem, was immer noch von Mitarbeitern erlebt wird. Ja, in Ihrem Bereich, in Ihrer Abteilung, von ihren Vorgesetzten und so weiter. Das sind so kleine Möglichkeiten, wie ich mich mit meiner Unternehmenskultur, mit dem, was tatsächlich gelebt wird, befassen kann. Und Integrität heißt dann nämlich auch, eine größtmögliche Übereinstimmung herzustellen zwischen dem Soll, also auch dem ethischen Soll, und dem, was gelebte Realität und gelebter Alltag ist. Und je mehr es gelingt, dieses Delta zu schließen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, desto stärker wird einerseits die Identität eines Unternehmens, damit auch die Identifikationsangebote nach innen für die Mitarbeiter, aber natürlich auch die Reputation des Unternehmens. Ja, weil es klar ist, dieses Unternehmen lebt das, was es sagt. Es ist eben nicht so, dass das alles Greenwashing oder Bluewashing ist, sondern dieses Unternehmen versucht diesem Anspruch immer wieder kontinuierlich gerecht zu werden und überprüft auch, ob es ihm gerecht wird, diesem Anspruch.
Frau Kleinfeld, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Zum Abschluss möchte ich noch mal fragen, gibt es ein Thema, das Ihnen wichtig erscheint, das wir bisher noch gar nicht angesprochen haben? Gibt es etwas, was Sie noch mal hinzufügen wollen, ergänzen wollen zu dem, was wir besprochen haben?
Vielleicht tatsächlich nochmal diese Bedeutung von Führung. Es ist uralt. Ja, Führung ist wichtig. Aber die Rolle, die ist, also egal mit welchen Unternehmen ich bisher gearbeitet habe, man kann das alles den Unternehmen sagen, man kann sie auch ein Stück weit begleiten. Wenn man nach ein paar Jahren wiederkommt und die Führung hat sich geändert, weil man vielleicht neue Führungskräfte eingeführt hat oder neue Führungskräfte an bestimmten Bereich oder eine Abteilung übernommen haben, dann ist es oftmals tatsächlich so, dass nichts mehr von dem, was man mal über 2, 3 Jahre auch begleitend aufgebaut hat, da ist, weil die neue Führungskraft das alles mit Füßen getreten hat, nicht ernst genommen hat, nicht verstanden hat. Es ist gar nicht immer böser Wille oder einfach selber von einer ganz anderen Unternehmenskultur geprägt war und diese Prägung nicht zu diesem Unternehmen passt. Und ich in meinen Gesprächen, gerade auch mit diesen inhabergeführten mittelständischen Unternehmen, höre ich von denen auch immer, dass sie das verstanden haben und dass sie bei der Auswahl von Führungskräften, die natürlich heute immer schwieriger wird, weil wir kaum noch auf dem Markt gute Führungskräfte haben, aber sie bemühen sich trotzdem bei dieser Auswahl darauf zu achten, passt diese Person mit dem, was ihr persönlich wichtig ist, in unser Unternehmen und zu dem, was wir uns in unserem Leitbild vorgenommen haben. Also auch diese Passung zwischen Führungspersönlichkeit, Führungsperson und dem Anspruch des Unternehmens scheint mir einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren zu sein. Gerade auch bei der Übernahme durch Dritte, durch die Neubesetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen. Und wenn Sie Führungskräfte haben, die die Bedeutung von Werten, die Bedeutung von Kultur, Bedeutung auch von ethischen Maßstäben verstanden haben und das ernst nehmen und auch bei der Umsetzung alles verstanden haben, nämlich steht da Tropfen, hüllt den Stein. Es reicht nicht, dass ich das einmal im Jahr auf die Agenda nehme, sondern ich muss das in meinen täglichen Gesprächsroutinen immer mal wieder zur Sprache bringen. Vielleicht auch anhand von positiven Beispielen, wo sich Mitarbeiter besonders wertekonform verhalten haben. Von solchen Führungskräften geführten Abteilungen bzw. Unternehmen wird das Thema und bleibt das Thema lebendig. Es wird ernst genommen und es bleibt lebendig. Also Führung. Bei allen neuen Theorien, die wir haben, was es alles gibt und welche neuen Instrumente auf Agilität und schieß mich tot. Am Ende geht es immer auch um Führungskräfte.
Ja, das ist ganz spannend, was Sie sagen, jetzt auch nochmal gerade zum Schluss in Bezug auf Agilität, wo es hier erstmal ein Widerspruch zu sein scheint. Aber vielen Dank nochmal für diesen Hinweis eben, dass Führung eine so zentrale Rolle spielt und eben einerseits die Frage ist, wie kann man diese Führungskräfte schulen, aber auch, gibt es überhaupt eine Passung und von welchen Führungskräften sollte man sich dann gegebenenfalls als Unternehmen auch fernhalten, wenn diese Führungskräfte eigentlich nicht zu dem Leitbild passen, das man vertritt?
Ganz wichtig. Dann auch konsequent zu sein und zu sagen, sorry, aber du passt hier nicht her. Ja, auch gerade angesichts des Mangels, den wir heute haben an qualifizierten Fachkräften.
Frau Kleinfeld, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.